ARD.
Und auf diesen Moment habe ich mich wirklich seit Tagen gefreut, endlich dieses Buch vorstellen zu dürfen. Und ich bin Fan.
So 112 Seiten für 20 Euro, da kriegt man auch bestimmt 1000 Seitenwälz dafür. Clemens Meyer wird nicht viel mehr kosten. Aber ich behaupte mal, auf diesen 112 Seiten ist mehr drin.
So, und jetzt probiere ich mal. Die Brühe sieht köstlich aus, ganz reich, schön orange. Oh, es ist göttlich.
Ich bin im Literaturhimmel.
Eat, read, sleep.
Mensch, Daniel, endlich lerne ich das auch mal kennen, das neue Podcast-Studio. Ihr habt ja in der letzten Folge schon so davon geschwärmt und echt schön. Ja, Mona Lisa lächelt hinter dir.
Genau, richtig ein Wohnzimmer mit ein paar diskreten Mikrofonen, sag ich mal. Die Sofas, die Sessel in 50er-Optik, eben die Mona Lisa, andere Bilder an der Wand. Aber eins fehlt natürlich immer noch, da sind die Bücher, so eine richtig schöne Bibliothek. Bücher machen so eine, auch so ein Studio, glaube ich, nochmal einen Tick wohnlicher.
Ja, das stimmt. Dafür gibt es Süßigkeiten, viele. Ja, da habe ich doch, glaube ich, liebe Blatt. Halt sie mal auf deiner Seite. Die Bücher, klar, die fehlen noch, aber dafür haben wir eine Mikrowelle. Katharina hat es ja schon gefeiert und endlich kann ich dir auch wieder warmes Essen zum Frühstück aus Hannover mitbringen. Es war schon immer so eine Herausforderung für mich und für dich. Ich erinnere mich an kalte Bratkartoffeln, kalte Spiegeleier.
Ein halbes kaltes Lamm oder so ein bisschen lauwarm. Das hätte, glaube ich, sogar nicht in unsere neue schicke rote feuerrote Spielmobil-Mikrowelle auch nicht gepasst.
Nee, nicht mal zur Hälfte. Vielleicht müssen wir nochmal so einen großen Ofen hier reinmachen. Ich bin besonders auf den Klang gespannt. Wir hatten euch ja in der letzten Folge gefragt, bei Instagram, ob ihr einen Unterschied hört zu den anderen Folgen. Und die gute Nachricht, der Klang hat euch gefallen.
Ja, viele haben geschrieben, ihr klingt so anders. Gemütlich, wohnzimmerlich, fein in einem Wort, schreibt Sabine, also hügelig. Und wir sind, so fühlt sich das für mich an, wir sind jetzt so zu Hause angekommen, im wahrsten Sinn des Wortes, mit dem, was wir lieben, mit dem Lesen, mit dem Essen und manchmal auch mit dem Schlafen, eben Eat, Read, Sleep.
Und für alle, die neu dabei sind, Eat, Read, Sleep, das ist nicht nur der Podcast, der das Lesen feiert und in dem wir Bücher aus wirklich jedem Genre vorstellen, sondern es ist auch der Podcast, bei dem das Lesen durch den Magen geht. Hoffentlich. Ja. In jeder Folge gibt es etwas zu essen mit literarischem Bezug. Wir, das sind Jan Ehlert
und Daniel Kaiser und wir sind Redakteure beim NDR, beim Norddeutschen Rundfunk. Und ja, Jan, die Mikrowelle hat gerade gepingt. Ich sag mal, wir können anfangen. Und ich bin ziemlich gespannt, was du heute gekocht hast. Deine Mikrowellenpremiere.
Die literarische Vorspeise.
Es war diesmal wieder etwas aufwendiger, also mehr Hauptspeise als Vorspeise.
Ja, es sieht auch aufwendig aus. Es gibt eine Fleischbeilage und es gibt Kichererbsen und ich ahne, wohin die Reise geht.
Das ist diesmal ein bisschen gemein, denn du könntest das Rezept sogar schon gelesen haben. Das ist nämlich in dem Buch Die Kichererbsen der Signora Dolores auch angegeben. Aber probier mal erstmal.
Sehr lecker. Also die Kichererbsen schon mal, es ist so ein Hühnerbein, ist auch drin. Und ich erinnere aus der Geschichte, das Allerwichtigste ist der Schuss Sherry.
Auch der ist drin.
Auch der ist drin.
Auch der ist drin. Wunderbar. Das stand dann im Rezept und da war ich doch ein bisschen überfordert, mit Sherry ablöschen. Und wie löscht man denn ab? Muss ich dann die ganze Pfanne füllen mit Sherry? Muss ich einmal nur ein bisschen das Ganze abkühlen?
Also man schmeckt ihn nicht so sonderlich raus. Das heißt, du hast dich für die homöopathische Dosis Sherry entschieden.
Ja, genau. Ich habe nur da gelöscht, wo es besonders zischte. Ich dachte, wir müssen ja noch arbeiten. Da ist zu viel Sherry vielleicht gar nicht so eine gute Idee.
Ein leckerer Eintopf mit Kartoffeln, mit allerlei Gemüse, mit Paprika wird das wahrscheinlich sein und eben auch mit Kichererbsen, einigermaßen flüssig und ein Hühnerbein.
Lecker. Und ist es noch, das verbirgt sich weiter unten, eine weitere Fleischbeilage drin.
Ach was?
Das hat mich ein bisschen gewundert. Es gibt Hühnerbein.
Ah, eine Wurst. Hier, guck mal, eine Wurst. Guck mal, da. Eine Wurst. Das ist auch so eine Chorizo-Wurst.
Richtig.
Ja, ach toll. Ja. Ach, irre.
Also Kichererbsen mit zweierlei Fleisch. Und in dem Buch von Stefan Paul, unserem Gast heute, da löst das so eine Art Madeleine-Moment aus. Also so wie bei Marcel Proust, der Suche nach der verlorenen Zeit, wird die Madeleine in den Tee getaucht und dann fließen die Erinnerungen. Und hier probiert zum einen die Signora Dolores diesen Kichererbseneintopf und erinnert sich plötzlich, wie er doch richtig gekocht werden muss, eben mit Sherry. Und Goyo, der Pater Familias, der probiert dann auch und erinnert sich plötzlich, wer die Signora Dolores ist. Die ist ihnen nämlich zugelaufen. Das ist eine demente alte Frau, die plötzlich nicht mehr weiß, wo sie ist. Aber über das Essen erinnern sie sich, sie und Gojo an die gemeinsame Vergangenheit.
Und das ist ganz schön, denn sie ist ja so leicht tüdelig, leicht dement und sie hat keine Erinnerung von ihrem Wohnort. Aber da ist sie plötzlich so in einem Erinnerungsrausch und das ist wahnsinnig berührend und auch tröstlich. In dem Moment sagt sie sich, auch wenn ich es bald wieder vergesse, ich hab's hier in meinem Herzen und ich hab's in meiner Hand, dieses Gericht und dieser Madeleine-Kichererbsen-Moment ist wirklich ganz berührend geschrieben, auch von Stefan Paul. Und das ist wirklich lecker. Ich nehme hier mal nochmal ein Stück von der Wurst. Mhm. Etwas zivilisiert mit Messer und Gabel. Du hast mir das ja auch hier hingestellt.
Ja, ich habe es strikt nach Rezept gemacht. Ich dachte auch, vielleicht hätte man sie kleiner schneiden müssen, aber das stand da so nicht drin. Und wenn ich Kochbücher verwende, dann halte ich mich ja eigentlich immer ganz strikt an das, was da drin steht. Mhm. Geht dir das auch? Du bist noch am Kauen, aber geht dir das auch so?
Ja, also ich kann leider nicht so gut kochen und ich muss mich sklavisch an Rezepte halten. Ich habe auch eine Reihe Kochbücher, die habe ich alle geschenkt bekommen. Menschen glauben an mich und denken, ich werde kochen und das sind auch so Kochen für Einsteiger, wo alles ganz viel erklärt wird. Aber ich scheitere dann wirklich an diesem, allein an der Terminologie, blanchieren, dünsteln, köcheln. Was heißt denn das genau? Also ich bin da eher beim Backbuch zu Hause, das ist meine Hood, beim Kochen, also die Kochbücher sind dekorativ. Ich habe da dieses Jerusalem-Kochbuch Otto Lengi. Da steht da bei mir alle immer so A und O und ich nicke wissend. Aber sehr viel draus gekocht habe ich auch noch nicht.
Ja, dünsten und blanchieren und ablöschen eben. Das kommt auf meine große Liste, was auch immer das ist.
Ist das der große Feuerwehreinsatz oder nur ein kleines Wohnzimmerfeuer?
Ich habe tatsächlich auch Berge an Kochbüchern. Das scheint so ein beliebtes Geschenk zu sein. Ja. Die frische Cocktailküche, indisch für Anfänger, all sowas. Ich habe ein ganz tolles türkisches Kochbuch. Mhm. Das ist auch sowas, das fasst man an und denkt, wow, das ist so schön, da will man alles nachkochen. Auch den Käse, der irgendwie 5 Jahre vergraben wird, da ist ein Rezept da drin. Mhm. Und ich habe, das ist eigentlich mein Liebstes, meine Schwiegermutter ist eine ganz großartige Köchin und die hat irgendwann angefangen, uns Rezepte aufzuschreiben. Und das haben wir dann genutzt und lassen uns jetzt von Freundinnen und Freunden auch immer Rezepte aufschreiben, die da sind. Und das ist so ein Kochbuch, das nutzen wir jetzt auch nicht so oft, aber das habe ich wirklich sehr gern. Das hat so einen kleinen Ehrenplatz.
Ja, das hat meinen Ehrenplatz. Es gibt ein Kochbuch, das natürlich ganz emotional ist. Das sind die Kochrezepte meiner Mutter. Da sind dann, was weiß ich, Senfeier. Also sowas. Oder die Königsberger Klopse. Und da ist auch der Frankfurter Kranz, das Rezept meiner Mutter drin und so. Und das hat auch einen besonderen Platz. Aber das ist fast schon so ein besonderer Platz, dass ich ganz selten dazu greife. Also wann macht man sich denn doch nochmal selbst Senfeier? Also da kann ich mich dran nicht dran. Ist auch so heute so ein Kantinenessen. Ab und zu gibt's das mal in der Kantine.
Gibt es.
Schmeckt natürlich lange nicht so gut wie zu Hause.
Das hatten wir auch noch gar nicht als literarische Vorspeise. Vielleicht können wir irgendwann nochmal auf Senfeier zugreifen.
Ja, genau. Auch in der Mikrowelle. Gekochte Eier in der Mikrowelle, da habe ich keine gute Erinnerung dran. Die sind immer explodiert, genau. Ja, Kochbücher, die stehen zumindest sehr selten auf der Bestsellerliste. Mhm. Weder auf der Spiegel-Bestsellerliste noch auf der Bestsellerliste der unabhängigen Verlage. Von dort, da losen wir ja immer in jeder Folge ein Buch aus, das wir dann für die nächste Folge gemeinsam lesen. Und das Buch diesmal hat mit Essen eher wenig zu tun.
Die Bestseller Challenge.
Ruth Maria Thomas, die schönste Version haben wir ausgelost. Das Buch war ja auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Worum geht's? Ja, eigentlich ist es die große Liebe zwischen Jella und Yannick. Vor 15 Jahren spielt das in einer kleinen ostdeutschen Stadt. Erste große Liebe, aber dann kippt es. Häusliche Gewalt. Und Yannick greift sie an und würgt sie. Sie flieht, sie zeigt ihn an. Sie zieht zurück in das Haus ihres Vaters. Und in dem alten Kinderzimmer erinnert sie sich an damals. Wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist. Wie es ist, dort als Mädchen aufzuwachsen. In ihre Rolle als Frau hinein. Und das ist eben so eine Sache, das ist nicht so offensichtlich diskriminiert und benachteiligt wie, sagen wir mal, vor 150 Jahren. Sondern das Ganze geht subtiler. Sie lernt, als Mädchen Männern zu gefallen. Bei Bravo Girl und in der Freundin gibt es diese 10 Tipps, wie du attraktiver für deinen Schwarm wirst. Oder das mögen Jungs an Mädchen. Oder wie Rapmusik, die da allgegenwärtig ist in der Jugendkultur, Frauen degradiert. Ganz selbstverständlich. Es geht darum, ersten Sex zu haben, nicht weil es schön ist, sondern einfach, den hat man, um davon zu erzählen. Und wenn Gewalt im Spiel ist, wenn das nicht ganz einvernehmlich ist, da sagen die Jungs, ach, habe ich anders verstanden, ich hoffe, du machst jetzt kein Drama. Kein Drama machen, das ist so die Rolle der Frau, die Rolle der Mädchen. Und wenn es weh tut, dann ist es ein schöner Schmerz. In diese Rolle fügt sie sich. Und es geht ums Frauwerden, ums Frausein in diesem Buch, wie sie auch Abwehrmechanismen entwickelt. Zitat: Der Muskel an seinem Wangenknochen trat hervor, er biss die Zähne zusammen. Das kannte ich von anderen Typen. Das hieß eigentlich immer Alarm. Aber es wird in dieser Geschichte zwischen den beiden wird auch klar, Jella ist nicht ganz unschuldig am Scheitern der Beziehung mit Yannick. Sie betrügen sich, sie schlagen sich, sie verletzen sich gegenseitig die ganze Zeit. Es wird ganz bald klar im Rahmen des Buches, also wer hier Täter und Opfer ist, ist eben unklar. Es ist eine komplexe Situation. Es ist aber eine toxische Beziehung. Nach dem Motto ein bisschen Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Die finden immer wieder zusammen und sie hängen aneinander, aber sie tun sich weh. Und die Frage ist eben, steht im Raum, ist sie wirklich das Opfer? Und es geht in dem Buch zur Sache, Sex, brennendes Sperma, Vergewaltigung, also explizites, seitenlang. Und da dachte ich immer wieder, der arme Jan, der das jetzt alles lesen muss, wie viel er da wohl gerade überblättert.
Ich habe nichts überblättert. Was? Nein, wirklich nicht. Hm? Es ist ja jetzt auch nicht so ein dickes Buch, zum Glück, 265 Seiten. Mhm. Und wenn ich alle Seiten mit Sex überblättert hätte, dann wären 25 geblieben. Dann hätte ich jetzt relativ wenig sagen können. Es passt natürlich irgendwie zu dieser Geschichte, diese sehr expliziten sexuellen Darstellungen. Mhm. Es passt dazu, dass Sex hier eben nichts ist, was sinnlich, was leidenschaftlich ist, sondern Sex ist einfach für die Frau, für Jella oft rohe Gewalt, die sie irgendwie so mitmacht, um zu gefallen. Und dann ist es natürlich sehr bezeichnend, wenn sie sagt, hinterher, es ist vorbei, der Mann ist glücklich, bei ihr brennt das Sperma immer noch und läuft aus ihr heraus. Und das macht es dann nochmal eindringlicher. Also ich fand, auch wenn ich sowas immer noch nicht gerne lese, ich fand, hier passte es zur Geschichte. Und mich hat besonders der Einstieg völlig umgehauen erstmal. Man hat diese schönste Version. Man sieht eine ganz romantische Liebesgeschichte, alles wie es sein soll. Die beiden gucken auf den See. Er fragt auch, Consent, darf ich, möchtest du? Und dann haben sie gemeinsam Sex. Und das klingt nach so einer Traumbeziehung. Und dann gleich in der nächsten Szene, rums, häusliche Gewalt, du hast es ja gesagt. Und nicht nur häusliche Gewalt, sondern aus Jellas Sicht ein Mordversuch sogar. Er hat sich nicht mehr im Griff, er will sie würgen. Und natürlich wird diese Frage dann aufgeworfen, wer ist Täter, wer ist Opfer. Das fand ich schon sehr gut, dass in Jellas Kopf diese Spirale einsetzt. Wobei aus meiner Sicht die Frage doch klar geklärt ist. Also es ist toxisch, sie schlägt ihn auch, sie betrügt ihn auch, sie hat sicher Schuld am Scheitern, aber er geht diesen entscheidenden Schritt zu weit. Und das fand ich so faszinierend, zu gucken, wo ist dieser Schritt zu weit? Wie viel ist tatsächlich noch eine toxische Beziehung, keine gesunde, aber eine, wo man merkt, naja, sind halt beide so. Und wo ist der Punkt, wo er einfach diese rote Linie eindeutig überschreitet? Das ist gar nicht so leicht herauszufinden.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es erst mit dem Würgen ist, sondern ich glaube auch schon die rote Linie.
Unbedingt.
Als sie ihn blutig schlägt. Er blutet. Sie will ja auch die Eskalation. Sie sucht das ja. Und das ist ganz stark eingefangen. Dieser dunkle, abgründige Trieb, der sie auch in die Eskalation immer wieder treibt. Sie betrügt ihn mit seinem besten Freund. Sie betrügt ihn mit einer Lasagne. Er ist ja Vegetarier. Mhm. Und sie kocht da Hack mit rein, Fleisch mit rein. Auch und sagt, es ist einfach gut gewürzt. Und sie hat dabei Herzklopfen. Ja? Also die Sucht nach dem Kontrollverlust. Sie will das Risiko. Sie will das Scheitern. Und das ist ganz stark eingefangen. Sie ist an einer Stelle angetrunken in der Disco. Zitat, neben mir stand ein halbleeres Glas Bier, Lippenstiftreste am Rand. Ich dachte an K.O.-Tropfen, an Spucke, an Herpes. Mein Herz schlug schneller. Ich nahm das Glas und trank es auf Ex. Ein warmes Gefühl erfüllte mich, eine Mischung aus Alkohol und Ekel und etwas anderem nicht ganz Greifbarem. Und was ist das? Dieses nicht, das ist diese Angstlust auch, ja? Die Suche nach dem Risiko, nach dem Kontrollverlust und es auch zum Kippen und Scheitern bringen wollen. Und das fand ich wirklich richtig gut und spannend eingefangen in diesem. Mhm.
Wobei ich spannender, also auch diese kleinen Schritte fand. Und da ist sie vielleicht jetzt nicht das Opfer in dieser Beziehung, also das auch, aber mehr noch der gesellschaftlichen Erwartung. Ja. Mehr noch, dass sie von Anfang an bei all den Männern, die sie hat, Ansgar heißt der eine, der sie eben vergewaltigt und sie hat sogar dreimal Nein gesagt und er zieht sich damit raus und sie hat niemanden, mit dem sie darüber sprechen kann. Und auch Yannick fängt gleich damit an, Kommentare zu geben, naja, so wie die sich anzieht, hat sie das ja auch verdient quasi. Da gibt es so eine Szene, sie gucken gemeinsam irgendeinen Krimi und da läuft ein leicht bekleidetes Mädchen und für ihn ist klar, wenn die jetzt vergewaltigt und ermordet wird, ja selber schuld. Und diese Bilder hat sie so internalisiert, dass sie da nicht rauskommt. Und irgendwann stellt sie fest, sie ist in der Wohnung, nichts davon gehört ihr. Nur ein Spiegel und den macht Yannick dann auch noch kaputt. Und diese, jetzt nicht körperliche Gewalt, aber diese Gewalt, die da ja auch auf sie ausgeübt wird, diese Passivität, in die sie sich immer stärker reinträgt, das fand ich ziemlich gut beschrieben.
Ja, das stimmt. Und für mich ein zentraler Satz war im Gespräch mit Lynn, mit einer Freundin, hast du eigentlich mal versucht, du selbst zu sein. Und ich glaube, darum kreist das, wie schwer es ist, als Mädchen und als Frau auch heute noch in diesen gesellschaftlichen Zwängen aus diesem Korsett sich zu befreien. Und das Buch, das zeigt eben, wie subtil Frauen immer noch bis in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart hinein gefangen und klein gehalten werden in Beziehungen und in der Gesellschaft.
Ich fand das unglaublich eindrucksvoll. Nun sind wir beide Männer. Ich weiß nicht, ob Frauen dieses Buch anders lesen würden. Carmen zum Beispiel hat geschrieben und hat gesagt, naja, sie fand, das war solide dargestellt, aber nicht total von den Socken gehauen war sie, weil das Motiv der Autorin nicht alles als schwarz oder weiß darzustellen und Jella als hilfloses Opfer zu inszenieren, sondern ihr eine Mitschuld zu geben, das war für sie am Ende dann doch zu durchschaubar.
Und sie schreibt ja, die emotionale Abhängigkeit Jellas von Janek wurde für ihren Geschmack nicht gut genug herausgearbeitet. Da wäre noch was gegangen. Obwohl, das fand ich eigentlich schon, also dieses toxische Miteinander. Man kann nicht miteinander, man kann nicht ohne einander. Man hängt in so einer vergifteten Gesamtsituation ungut aneinander. Das fand ich eigentlich relativ stark.
Ich auch. Ich habe verstanden, warum sie bleibt. Trotz allem, wo ich schon gesagt hätte, nun geh doch endlich weg. Und trotzdem habe ich das verstanden. Auf jeden Fall ein Buch, über das man viel, viel diskutieren kann. Ruth Maria Thomas, die schönste Version, bei Rowohlt erschienen, 265 Seiten, kostet 24 Euro.
Und es ist keine einfache Kost, kann man sagen, aber eine lohnenswerte Kost.
Unbedingt.
Auch das Buch stand ja, wie gesagt, auf der Longlist für den Buchpreis. Können wir das nachvollziehen?
Ja.
Ich würde auch sagen, also das ist wirklich so ein Buch, wo ich sagen würde, ja, das hat so eine literarische Kraft, eine Wucht. Es stößt an, es arbeitet in einem und es erzählt mehr als nur die Geschichte, sondern es bringt einen ganzen Kontext, einen gesellschaftlichen Kontext auch zum Klingen.
Also ein starkes Buch.
Sie hat den Buchpreis nicht bekommen, Clemens Meyer hat ihn auch nicht bekommen und der hat sich ja geärgert, geschimpft, den sei er sich ja so schick gemacht extra, weil er wirklich damit gerechnet hat und er war nicht der Einzige, dass er diesen Buchpreis bekommt und lief dann fast zetermordig schreiend, verließ er den Saal. Kannst du das nachvollziehen?
Also, jein. In dem Moment vielleicht. Also da ist diese Emotion und man sitzt da, man muss sich das, auch das können wir uns gar nicht vorstellen, glaube ich. Du sitzt da in einem Kreis von 6 Leuten und alle haben dir auch schon gesagt, du bist der Favorit, jetzt wird es endlich was. Und dann hat er 10 Jahre in dieses Buch gesteckt und dann wird es ein anderes. Also ich verstehe, ich bin bei ihm, wenn er sagt, naja, da muss ich mich auch mal aufregen dürfen. Warum soll ich jetzt auch noch so tun, als freue ich mich? Also diese Wut kann ich schon verstehen. Dass er auch noch eine Woche später, fast eine Woche später im Interview das nochmal nachhakt und so. Da dachte ich, komm, lass doch mal Gras drüber
wachsen. Ja, aber wenn man es immer noch sagt, okay, mein Buch ist literarisch, das der Stunde. Das ist nicht sympathisch, aber das kann man ja finden. Aber dass er dann als Begründung noch sagt, er habe Steuerschulden, also er hat Brutto mit Netto verwechselt. Er hätte den Preis wegen des Geldes gebrauchen können. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Flughöhe und auch die Würde, finde ich, in dieser Diskussion. Also für den Buchpreis der Herzen kommt der Clemens Meyer erstmal nicht mehr auf die Shortlist.
Absolut nicht. Ich meine, weil da würden mir noch ganz andere einfallen, die dieses Geld sehr gut brauchen könnten wahrscheinlich.
Der war ja mal hier bei euch beiden, bei Katharina und dir. Ja. Wie war denn der so?
Er war jetzt auch nicht unser Gast der Herzen, um es mal so zu sagen. Also es ist ein sehr kluger Mann, der kluge Sachen schreibt. Ich finde, also ich bin durch die Projektoren nicht durchgekommen, muss ich gestehen. Mir war das dann doch auch ein bisschen zu sehr da tauchen eigentlich nur Männer auf, die sich über sehr männliche Dinge unterhalten und dann kommt noch dieses Western-Element mit rein.
Karl May und
mein,
so. Ne?
Ja. Mein Buch war es nicht. Ich sehe schon, da sind 10 Jahre Arbeit drin. Ich sehe schon, was er da gemacht hat. Und das hat, es war ja immer auf der Shortlist. Also ihm wird ja auch ein literarischer Wert zugeschrieben.
Aber Jan, wenn du da nicht durchkommst, entschuldige mal, dann ist da ja irgendwas mit dem Buch. Sag ich mal. Und es soll ja, der Deutsche Buchpreis soll ja keine Fleißkärtchenveranstaltung.
Richtig. Und ich meine, ich bin nicht durchgekommen, weil es auch 1000 Seiten und mehr sind. Und das war dann einfach ein bisschen viel. Aber es hat mich auch nicht so gepackt, dass ich gesagt habe, ich will diese 1000 Seiten lesen. Nein. Insofern, ja, nun haben wir unseren kleinen Eklat um die Buchmesse. Ich glaube, am Ende disqualifiziert er sich damit ja auch ein bisschen selbst.
Aber für den Buchpreis ist das doch mega. Also es ist doch eine tolle PR. Alle sprechen über diese Bücher, über das Buch von der Martina Hefter, über sein Buch. Das ist ja eigentlich, also er hat, glaube ich, verloren, auch an Würde so. Ich glaube sozusagen die Diskussion über Bücher, was Bücher an Gefühlen und an Emotionen vorder- und hintergründig auslösen, sind wir auf der Gewinnerstraße für den Buchpreis, glaube ich.
Unbedingt. Und er kann ja andere Preise kriegen, für die es ja auch noch ein bisschen Geld gibt.
Apropos andere Preise.
Ja. Es war ja Nobelpreiswoche.
Ach was.
Ach ja, man kam ja nicht dran vorbei, da war doch was. Und was habe ich mich wieder drauf gefreut und auf wen habe ich mich alles wieder vorbereitet? Und dann wurde es jemand, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, Han Kang. Aber ich habe mich unglaublich gefreut, denn Han Kang ist eine Autorin, die habe ich schon seit 2016, als sie damals die Vegetarierin veröffentlicht hat, da hat sie ja schon den Man Booker Prize für bekommen, gelesen und war ganz großer Fan. Insofern, als dieser Name fiel, habe ich innerlich ein bisschen gejubelt und gedacht, das ist mal toll.
Da steht doch immer einer, ist es noch so, um 13 Uhr, wenn die Tür aufgeht, da steht einer mal, endlich ruft er. Und so, da, du warst der Mann, der endlich gerufen
hat. Ich war der Mann. Ich stand vor meinem Smartpad und schaute auf die Tür und schrie, juhu. Nachdem ich es verstanden hatte. Erst wird das ja auf Schwedisch gesagt, dann verstehe ich immer nichts und war nicht sicher, habe ich jetzt Han Kang als Name verstanden oder ist das das schwedische Wort für große Poesie oder ähnliches? Das weiß man dann ja nicht. Nein, ich habe mich total gefreut und habe deswegen auch ein Buch mitgebracht für heute, nämlich Die Vegetarierin. Das ist nicht ihr neuestes, es ist gerade im Aufbauverlag Griechischstunden erschienen. Das ist ganz interessant, weil es da auch um die deutsche und die koreanische Kultur ein bisschen im Vergleich geht. Aber Die Vegetarierin, das war einfach damals so eine Wucht, als das erschien, dass ich dachte, lesen wir lieber das gemeinsam für heute. Es geht um eine junge Frau, Yonghye, die beschließt, eines Tages kein Fleisch mehr zu essen und auch kein Fleisch mehr zu kochen, keine Eier, keine Milch. Erstmal ja okay, nur ihr Mann hat dafür überhaupt gar kein Verständnis. Schließlich hat er sie doch geheiratet, damit jemand den Haushalt macht, damit jemand das Essen kocht, sich um ihn kümmert. Und naja, passabel sieht sie auch aus, mehr muss der aber auch gar nicht sein.
Durchschnittlich.
So, ja. Durchschnittlich, genau. Eine durchschnittliche Frau, so die halt die durchschnittliche Frauenarbeit für ihn erledigt. Und Fleisch gehört zum Essen eines richtigen Mannes nun mal dazu, deswegen ist das ein Affront, als sie sagt, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Auch der Rest der Familie versteht sie überhaupt nicht. Es gibt eine ganz brutale Szene, wo ihr Vater ihr ein Stück Fleisch in den Mund stopft mit den Stäbchen und sie spuckt es aus und er ohrfeigt sie und dann eskaliert das Ganze und sie schneidet sich die Pulsadern auf, weil einfach niemand hört, was sie eigentlich will. Später kommt dann noch eine künstlerische Ebene dazu. Sie lässt sich von ihrem Schwager mit Pflanzenmotiven bemalen. Dafür wandern beide in die Psychiatrie. Und er wird relativ schnell wieder entlassen, aber sie bleibt drin und identifiziert sich immer mehr damit. Sie will eigentlich zur Pflanze werden, auch um niemanden Leid anzutun. Diese Empathie, dieses Mitfühlen ist ein ganz zentrales Thema darin. Aber auch die Rebellion, einfach zu sagen, ich mache nicht mit, ich mache nicht das, was die Gesellschaft von mir erwartet. Und das mit etwas so, in Anführungszeichen, erstmal harmlosen wie kein Fleisch essen. Und das reicht schon, um wirklich alle gegen sie aufzubringen. Das fand ich enorm, das so zu lesen.
Ein Buch in einem Satz wäre hier für mich verstörend. Also Frau in Südkorea will nach einem Traum als Pflanze leben. Aber dieses Buch entwickelt wirklich einen ungeheuren Sog. Und ich bin drin und dran geblieben. Ich habe es geglaubt und gefühlsmäßig auch verstanden. Ich denke ja manchmal so, Literaturnobelpreis. Da sind so ein paar random Dudes in Stockholm, die entscheiden irgendwas Feuilletoneskes für Feinschmecker. Aber hier habe ich das wirklich verstanden. Man spürt beim Lesen, beim Umblättern der Seiten, das hat Kraft. Das ist eine ganz besondere, kraftvolle Literatur und ein ganz besonderer Sound. Und ich muss sagen, dieses Buch, die Geschichte ist ja verwandt mit der schönsten Version, ja, von Ruth Maria Thomas. Es geht auch um das Frausein in einer patriarchalen Gesellschaft, wie man sich dagegen wehrt, Fluchtinstinkte, Fluchtmechanismen, Eskapismus sozusagen für sich konstruiert und umsetzt. Und hier ja auch explizite Sexszenen, seitenlang, auch pornografisch geradezu. Ihr Schwager, dieser Künstler, der sie da mit Blumen bemalt und sich und sie dann filmt beim Sex, da dachte ich auch wiederum, also ich denke häufig an dich, nicht über Sexszenen, aber da habe ich auch gedacht, der Jan, das muss doch auch außerhalb der Komfortzone sein, oder? Aber das ist so ähnlich, auch es passte ja.
Ja, richtig, natürlich, außerhalb der Komfortzone, aber wenn es dazu gehört, wenn es dann irgendwie auch sprachlich dazu gehört, wenn man nicht denkt, ach, sie haben Sex und jetzt beschreibt man das mal irgendwie, ja, wie es ja leider dann doch sehr oft so ist. Ne? Ich erinnere mich an nach Elfen riechendes, gehen wir nicht weiter ins Detail, bei sowas. Aber nein, hier, gerade weil es auch da die Gewalt zeigt oder diese Schönheit oder selbst in dieser eigentlichen Symbiose, man denkt ja, der Schwager hat sie jetzt endlich verstanden und selbst da rutscht es dann wieder auf diese andere Ebene. Sie wird zu seinem voyeuristischen Objekt.
Sie wird zum Objekt, na klar.
Und das fand ich dann stark. Es gehört dann ja irgendwie auch dazu, sage ich mal. Und dieses Verarbeiten von Traumata, das ist etwas, was sie in allen ihren Büchern macht. Sie hat selbst als junges Mädchen erlebt, nicht direkt miterlebt, aber in ihrer Heimatstadt wurde ein Jahr, nachdem sie da weggezogen ist, gab es dort ein furchtbares Massaker, wo auch viele Kinder und Jugendliche ums Leben gekommen sind, als Studenten gegen die Militärdiktatur demonstriert hatten. Und sie fand dann später ein Buch mit den Bildern von den Opfern. Und das hat sie so verstört, dass sie seitdem dachte, sie muss eine Sprache finden, um das Leid in der Welt vielleicht irgendwie wieder ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Und das macht sie auf so subtile, auf so vielfältige, aber auch so feinfühlige Art. Also sie versucht in ihrem Buch dann, diese Traumata auch mit der Sprache aufzugreifen. Sie hat eine ganz ruhige, sanfte Sprache. Eine, die überhaupt nicht aufregend oder verstörend ist, aber durch dieses langsame, fließende versucht sie dann vielleicht auch ein bisschen Ruhe zu finden, zurückzutreten von der Hektik der Welt und es dann von einem anderen Ort zu beobachten. Es gibt auch Bücher, wo die Toten selber zu Wort kommen und auch da eben nicht so laut anklagen, sondern eher beschreiben, was sie sehen in kurzen, klaren Sätzen. Das gefällt mir sehr gut.
Der Move in diesem Buch, der mich ja dann auch noch besonders überzeugt hat, ist, sie schreibt das alles aus der Sicht der Männer.
Ja.
Also sie schreibt als Frau eine Geschichte der Frau aus der Sicht der Männer, komplett selbstentlarvend. Und man muss sich sozusagen durch diese doppelt gebrochene Perspektive die Sicht erarbeiten und erlesen. Und das ist unglaublich spannend und eben auch selbstentlarvend, die Sicht der Männer auf die Frau. Wirklich ganz tolle Literatur, es hat mir richtig gut gefallen.
Finde wirklich eine tolle, tolle Nobelpreisträgerin. Mhm.
Dieser Literaturnobelpreis hat ja in Südkorea für Furore gesorgt. Ich habe gerade bei der BBC gefunden, da werden die Buchläden leer gekauft. Hör mal.
Out of books. Well, forget K-pop and K-drama. Books are back. People are calling it Hangang Yeolpung. That's Hangang Fever in English. And this is Hangang. She's an author and the first Korean writer.
Also man sieht, die Leute kaufen die Sachen leer, die Bücher und die stürmen die. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das das letzte Mal beim Deutschen Literaturnobelpreis so gewesen wäre.
Nein, ich glaube, das große Hertha-Müller-Fieber hatten wir damals nicht. Aber wir haben ja auch nicht sowas wie K-pop oder so, ne? Diese koreanische Kultur, aber es ist faszinierend, wie toll, dass Bücher wieder so einen Impact, so eine Wirkung haben.
Genau, und sie ist aber gar nicht so eine K-Pop-Frau eigentlich, ne?
Überhaupt also, nicht. Nee, sie lebt eher sehr zurückgezogen. Es hieß auch mal bei Interviews, spricht sie so leise, dass man sie fast nicht versteht. Und sie hat auch gesagt, sie will jetzt gar keine große Feier. Ihr Vater, der wollte alle einladen und sagen, wir feiern, meine Tochter hat den Literaturnobelpreis. Und sie sagte, nee, lass uns das mal lieber klein halten. Die Situation der Welt ist jetzt nicht wirklich dazu geeignet, große Feiern zu geben. Auch ein Statement.
Auch ein Statement und passt ja zu ihren Büchern sowas ganz Authentisches.
Und erschienen sind die Bücher im Aufbau Verlag, übersetzt von Ki Yang Lee. Die Vegetarierin gibt es schon als Taschenbuch für 12 Euro. Bei Aufbau hat 190 Seiten. Und im Dezember erscheint ein neues Buch bei Aufbau. Also vielleicht lesen wir dieses Jahr nochmal was von ihr.
Genau. Hast du schon reingeguckt?
Ich habe auf der Buchmesse einen ganz kurzen ersten Blick bekommen und es passt. Es ist wieder diese Sprache, es ist wieder diese Thematik. Das ist also toll.
Wir werden hier bei Etrizip nicht zum letzten Mal von ihr gesprochen und gehört haben.
Ich hoffe.
Ja, und jetzt kommen wir zu meinem Buch, das ich mitgebracht habe. Und auf diesen Moment habe ich mich wirklich seit Tagen gefreut, endlich dieses Buch vorstellen zu dürfen. Und ich bin Fan. Das vergessene Städtel von Max Gross. Städtel, das sind diese alten, kleinen Orte der osteuropäischen Juden. Eine ganze Kultur vernichtet von den Nazis im Holocaust. Und dieser Roman hier erzählt eine irre Geschichte. Stell dir vor, Jan, es gibt ein vergessenes Städtel. Also einen kleinen Ort in den polnischen Wäldern, abgelegen, der immer noch existiert. Der vergessen wurde im Holocaust, übersehen von den Nazis, der verschont geblieben ist. Und da leben die Menschen wie damals, also Handwerker, Rabbiner, sie leben da ohne Strom. Und die Geschichte, dieses Buch beginnt wie eine Erzählung von Itzhak Paschewes Singer. Ein Ehepaar, frisch verheiratet, verkracht sich und sie lassen sich scheiden. Und das klingt so in den Dialogen, als spielt das vor 150 Jahren. Und beide fliehen dann nacheinander aus dem abgelegenen Dorf. Und das ist schon lange her, dass dieses Dorf Kontakte zur Außenwelt hatte. Und es kam lange keiner mehr zurück wieder. Und ein Junge wird hinterhergeschickt, der soll die vermisst melden in der Stadt, bei der Polizei. Und dieser junge Mann landet dann in der polnischen Stadt von heute. Handys, Autos, Flugzeuge, Werbung, Supermärkte. Und er will sich versuchen, begreifbar zu machen, verständlich zu machen. Niemand versteht ihn. Er spricht nur Jiddisch. Nein, hier leben keine Juden mehr. Schock. Und sie stecken ihn erst in so eine Psychiatrie, glauben ihm erst später. Und dann ist es natürlich eine Weltsensation. Das vergessene Städtel. Alle stürzen sich auf die Geschichte. Wie integriert man jetzt diesen Ort in die polnische Gesellschaft? Mit Schule, mit Telefon, mit Steuern und Straßen. Und dann kommen Zweifel auf, ist das ein Fake? Antisemiten kriechen aus ihren Löchern. Und ich fand, das ist eine richtig starke Geschichte. Unterhaltsam, toll, auch mit allen Abgründen erzählt. Witzig und tief traurig. Also was wäre wenn Geschichte.
Ja, mich hat das erinnert an Ninschow von Johanna Seebauer, das ich ja vorgestellt hatte. Da wird auch ein Dorf irgendwo in Österreich an der Grenze zu Ungarn plötzlich aus dem Schilf entdeckt. Aber was hier anders ist, Ninschow war unglaublich unterhaltsam. Das habe ich gerne gelesen, weil diese Frage ist wie vergisst man und wie, dann machen sie ganz witzige Dinge. Hier ist es auch unterhaltsam. Es ist schon eine Art Schelmenroman. Also der Lewin-Kopf heißt er, glaube ich, ja, der loszieht. Das ist schon ja so ein komischer Held.
Ja.
Aber es hat auch diese tiefe Ebene. Diese Ebene, eben was passiert, wenn so ein Dorf wirklich kommt? Du hast die Antisemiten schon angesprochen. Oder er wird eben gleich in die Psychiatrie gesteckt. Und dann umgekehrt wird er dort konfrontiert mit der Wahrheit, als er fragt, leben denn in Krakau Juden? Nein, hier nicht mehr. Gibt es da noch welche? Nein. Die wurden alle umgebracht, nicht Hunderttausende, sondern Millionen. Und er denkt erstmal, das kann doch gar nicht wahr sein. Das müssen die Verrückten sein, die so eine Geschichte erzählen. Diese Doppelbödigkeit fand ich unglaublich stark. Eben auch die Frage, was machen wir mit Menschen, die jetzt neu dazukommen? Inwieweit lassen wir sie noch rein? Was nehmen wir als selbstverständlich? Insofern ist das ein auch zutiefst philosophisches Buch, was unsere Zeit widerspiegelt, was ich toll fand.
Und es gelingt in diesem Buch so dieses lockere, unterhaltsame, schelmische, diesen Witz mit dem Abgrund und dem Terror und dem Holocaust trotzdem zusammen zu denken und zusammen zu erzählen, zusammenklingen zu lassen. Es gibt dann nämlich an einer, also in diesem abgelegenen Dorf, über die Jahre und Jahrzehnte taucht plötzlich mal ein Mann auf, so ein ganz abgerissener Typ. Spector heißt der. Und der erzählt so ganz grausame Geschichten. Der wird als Lehrer angestellt und die Schüler sind ganz irritiert und haben Albträume, weil er vom Holocaust erzählt. Und sie, die ahnen ja gar nicht. Also es bleibt immer nur so ein dunkles Tabuthema. Der Rabbi weiß Bescheid, aber sonst weiß niemand Bescheid. Die leben sozusagen ihre Städelgeschichte. Und das sind unglaublich berührende Situationen in diesem Buch. Und das ist für mich auch wirklich eine zu Herzen gehende Geschichte. Ich war ja oft schon in Polen. Und ich habe immer in mir auch nach diesen ganzen Geschichten von Itzhak Bashevis-Singer, der ja auch den Literaturnobelpreis bekommen hat für jiddische Literatur, für Städelgeschichten, für die Depeschen aus dieser untergegangenen Welt. Und ich habe in mir, spüre ich immer noch so eine Städelsehnsucht. Warum gibt es das nicht mehr? Das ist ein großer Schmerz, den ich oft empfinde, wenn ich durch die polnische Provinz fahre. Es gab ja auch damals schon Filme aus den 20er, 30er Jahren von Immigranten aus den USA, die Urlaub machen. Und das Leben im alten Städtel Film, da gibt es so ein paar Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Und das sind so die letzten Reste. Und dieses Buch schließt jetzt hier plötzlich so eine Lücke und fragt eigentlich, was wäre eigentlich, könnte eigentlich ein Städtel heute noch sein? Könnte das sein? Eben auch unterhaltsam, aber gleichzeitig, wie du sagst, tiefschürfend und philosophisch auch aufgefangen.
Und offenbar unglaublich gut recherchiert. Ja. Ich habe Artikel gelesen in der Jüdischen Allgemeinen, ja, in der Times of Israel, die beide auch sagen, also dieses Städtel-Gefühl, das hat er wirklich eingefangen. Er hat wirklich es geschafft, das wieder aufleben zu lassen. Und das ist ja so eine große Gefahr bei solchen Was-wäre-wenn-Geschichten, die auch ein bisschen witzig sind, dass man dann bei der Recherche eher aufhört und denkt, ach komm, es kommt doch auf die gute Pointe an. Und das eben nicht. Er hat da viele, viele Jahre reingesteckt und das spürt man. Es wird wirklich vor meinen Augen lebendig, wenn ich das lese. Und diese unterschiedlichen Figuren und Perspektiven, die er beschreibt, den Rabbi hast du schon erwähnt, wie der es geschafft hat, all die Jahre mit diesem Wissen zu leben und es nicht zu teilen, das ist wirklich ergreifend. Also tolle Charaktere.
Mhm. Es ist auch ein Blick ins Polen von heute, also politisch ziemlich akkurat. Und es ist Max Gross, ist ein Journalist aus den USA, aus New York. Das ist auch ein Erfolg, das Buch. Und hier ganz interessant ist das Buch im Katapult Verlag in Greifswald erschienen. Das sind diese mit dem Magazin, mit diesen Landkartenmagazinen. Und die geben auch ab und zu mal so ein Buch raus. Und das ist so das aktuelle Buch von Daniel Beskos aus dem Mayrisch Verlag, witzigerweise übersetzt. Und ich habe das in einem Rutsch gelesen. Mein Lieblingsbuch der vergangenen Wochen und Monate, Max Gross, Das vergessene Städtel, Deutsch von Daniel Beskos, im Katapult Verlag erschienen, seit 400 Seiten für 25 Euro. Und ein extra Buch habe ich auch noch, und zwar für Fortgeschrittene, sag ich mal, die an diesem alten jüdischen Leben in Polen Interesse haben. Da geht es auch um jüdische Sekten, also messianische Bewegungen. Und da hat Olga Tokarczuk einen High-End-Roman geschrieben, nämlich die Jakobsbücher. Das geht genau darum, um diese Zeit, 18. Jahrhundert, verschiedene Messias-Bewegungen, wie sozusagen Polen in einem Vielvölkerstaat mit einer großen jüdischen Bevölkerungsgruppe dort lebt. Und das bringt sie zum Klingen auf 1200 Seiten, die Jakobsbücher von Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk.
Tokarczuk, Singer, Hankang,
Leute.
Mensch. Ich bin im Literaturhimmel. Wir haben noch ein Buch gelesen. Du hast gerade schon Daniel Beskos vom Mayrisch Verlag erwähnt. Das ist nämlich im Mayrisch Verlag erschienen von Stefan Paul, Die Kichererbsen der Senora Dolores, aus dem ich dieses Rezept habe. Und in dem Buch sind einige Geschichten und einige Rezepte. Man erfährt zum Beispiel auch ein gutes Currywurstrezept Oder man erfährt ein Rezept für einen norddeutschen Kartoffelsalat mit gebratener Makrele. Das habe ich uns mal geschenkt an dieser Stelle.
Blechpizza gibt es und ein Rezept, darauf kommen wir, das müssen wir ihn unbedingt fragen. Er hat eine Geschichte über Erdbeereis geschrieben, aber das Erdbeereis-Rezept fehlt. Und ich will natürlich auch wissen, warum.
Und wie gut, dass wir ihn genau das fragen können, denn er ist heute bei uns im Studio.
Unser erster Gast im neuen Eat Read Sleep Studio.
Heute zu Gast bei Eat Read Sleep.
So, Stefan Paul ist ausgebildeter Koch, hat eine Kochlehre absolviert und arbeitet dann auch in wichtigen Häusern der Gastronomie, war auch im Fernsehen zu sehen einige Zeit und hat dann irgendwann doch die Liebe zum Lesen und Schreiben entdeckt, hat einen literarischen Salon in Hamburg mitgegründet und mehrere Bände, auch belletristische, also rein literarische Bände herausgegeben, wo es aber auch irgendwie immer um Essen geht. Und so ist es eben auch mit die Kichererbsen der Signora Dolores und ich bin sehr gespannt, was er uns erzählen wird. Toll, dass du da bist. Hallo Stefan.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei euch zu sein.
Wir sind ja so stolz auf unser neues Studio. Du bist der erste Gast. Wie fühlt es sich an?
Es fühlt sich luftig an und frisch und schön und es duftet recht gut hier drin.
Erkennst du denn schon?
Ich ahne es ein bisschen. Habt ihr gekocht?
Ja, ich habe mich versucht und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ja dein Rezept quasi gekocht.
Dann bin ja ich
dein
schuld.
Dein Kichererbsenrezept. Aber Daniel hat es schon mal geschmeckt.
Ja, lecker war's. Sehr lecker. Gut. Also man hat auch also bissfeste Kichererbsen, irgendwie sehr zartes Huhn und nicht zerkochte Kartoffeln. Also alles richtig gemacht. Sag mal, wir haben ja jetzt hier so eine neue feuerrote Mikrowelle. Was macht denn eine Mikrowelle mit dir? Also ist das gegen die Ehre oder?
Eine Mikrowelle macht gar nichts mit mir. Das ist die erste, die ich sehe seit 1980. Da hatten meine Eltern dieses ganz neue Gerät damals angeschafft und wir nutzten das vor allen Dingen, um nach der Diskothek da drin Käsetoasts zu schmelzen. Und auf meinen weiteren Lebens- und Berufsweg habe ich die Mikrowelle nicht mehr vermisst.
Also Jan traut sich ja was, wirklich Stefan Paul jetzt das eigene Rezept davor zu setzen.
Das also mit der Mikrowelle müsst ihr aber, glaube ich, nochmal üben. Das ist schon wieder nur nicht so richtig heiß. Soll ich es dir nochmal eine Minute reinstellen?
Nee, dann verbrennt man sich nicht die Schnute. Ich finde das gut. Darf ich jetzt direkt probieren?
Bitte,
ja,
probier mal.
Ich bin gespannt. Also es sieht schon mal köstlich aus. Wirklich genau so, wie ich mir das als Autor gedacht habe und wünsche. Das Schönste ist ja immer, wenn es bei anderen Leuten klappt. Dann weiß ich, dass ich einen guten Job gemacht habe. So, und jetzt probiere ich mal. Die Brühe sieht köstlich aus, ganz reich, schön orange.
Viel Knoblauch, viel schwarzer Pfeffer.
Oh, es ist göttlich.
Göttlich?
Also Jan, du hast es. Nein, es ist auch fantastisch abgeschmeckt einfach. Ist das toll.
Du darfst öfter kommen.
Ja. Ist das toll. Esse ich nachher zu Ende.
Hast du schon Feedback bekommen auf die Rezepte dieses neuen Buchs?
Das ist ja nun Literatur. Und ich habe mir auch einen Namen als Kochbuchautor gemacht. Und tatsächlich ist es ganz lustig. Jetzt ist dieses literarische Buch raus. Und das Erste, was aus dem Netz, aus den sozialen Medien kommt, sind meine Leserinnen und Leser, die normalerweise meine Kochbücher kaufen und die jetzt schon mit mir über die Rezepte in dem literarischen Buch sprechen möchten.
Auch über ein Rezept, was ja gar nicht drin ist. Ne? Daniel hat es schon erwähnt. Erdbeereis, daran bist du wirklich gescheitert?
Daran bin ich krachend gescheitert. Die Logik dieses Buches ist, dass es jede Geschichte birgt ein Rezept in sich, das es dann eben auch für zu Hause zum Nachkochen gibt. Da wird dann Literatur tatsächlich ess- und schmeckbar. Mir gefällt das sehr. Und so sollte das auch bei der Erdbeereisgeschichte sein. Und ich bin krachend gescheitert beim Versuch, ein cremiges, schönes Erdbeereis zu machen. Und zwar so, dass man keine Eismaschine dafür braucht. Und dann war ich ziemlich betröppelt nach dem 10. Versuch und habe mich dann damit gerettet. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Ding in diesem Buch, in dem ich einfach noch eine zweite kleine Geschichte über mein eigenes Scheitern an dieses Rezept drangehängt habe.
Was war denn zuerst da? Das Rezept und dann hast du eine Geschichte drum gemacht? Oder war da so eine Aura, ein Geschmack und um die rum hast du beides kreiert?
Es ist immer so, dass erst die Geschichte da ist. Das ist mir auch ganz wichtig. Und dann ergibt sich aber im Laufe des Schreibens, ergibt sich irgendwo die Möglichkeit, sinnvoll ein Gericht einzuarbeiten in diese Szene, die ich beschreibe, in diese Geschichte, die ich formuliere. Und das geht so dann irgendwann miteinander her und ich freue mich immer, wenn ich es habe.
Aber bei dir war ja eigentlich erst das Kochen da und dann die Geschichte. Du hast erst die Ausbildung gemacht oder hast du eigentlich immer schon geschrieben und erst später dich getraut zu sagen, jetzt mache ich nicht nur Kochbücher, sondern Bücher?
Ich habe immer schon geschrieben, ich hatte ein Talent fürs Schreiben in der Schule. Wofür ich kein Talent hatte, waren alle logischen Fächer, Mathematik, Physik, Chemie. Ich war also die gesamte Gymnasialzeit ständig versetzungsgefährdet. Und als ich dann auch in der 11. Klasse sitzen bleiben musste, sagten meine Eltern, uns reicht das jetzt, such dir einen Job, Junge. Und das habe ich gemacht und das war das Kochen und das habe ich vom Elternhaus mitgekriegt. Es hat mich von früh auf begeistert und begleitet. Wir haben schon als Kinder alle mitgekocht. Das war so mein Ding. Und dann bin ich losgelaufen in meiner Heimatstadt, bin rein in den Sterneladen dort, das war damals das Waldhorn in Ravensburg, Albert Boulet, und habe gesagt, so, ich würde gern Koch werden. Und so ging das los. Und diese Begeisterung fürs Schreiben ist mir geblieben und ich habe dann irgendwann im Leben diese beiden Dinge zusammengeführt.
Aber ganz kurz, Kochen und Mathe, gehört das nicht zusammen? Also so 200 Gramm hiervon, 300 davon?
Das ist immer die Nachfrage der Schlauen. Ah. Ich habe mir also drauf geschafft, eine gewisse Exaktheit. Tim Melzer hat mich mal das Geodreieck der Rezeptautorenschaft genannt. Ich bin also sehr genau. Ich wiege ab, ich beherrsche mittlerweile auch grob den Dreisatz. Sonst gibt es da im Internet auch Hilfen. Und ich komme gut zurecht und es gibt auch immer ein Lektorat.
Sagen wir, es geht um die Genauigkeit von Angaben in Rezeptbüchern. Darüber haben Jan und ich gerade noch diskutiert. Was heißt denn löschen? Also was heißt denn mit Sherry löschen? Ist das mit einem Schnapsglas? Ja, genau.
Ja. Ein Schnapsglas also, oder die halbe Flasche?
Also mit einem Schwups, so wie Senora Dolores euch das in der Geschichte vormacht. Das heißt, da ist also irgendwas am Simmern und dann machst du diesen Schwups Sherry ran nach eigenem Gusto. Da kann man auch mal frei arbeiten. Ich sage immer lieber ein bisschen weniger und dann nacharbeiten. Das ist das Beste.
Ja, es war ein großer Schwups.
Der schmeckt aber toll da drin, ja.
Du machst ja so einen ganz freundlichen, umgänglichen Typ. Und dem Vernehmen nach sind Köche in der Küche, sind das ja Regimes, Tyrannen oder so. Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Ja, das ist auch der Grund, warum ich heute nicht mehr in der Restaurantküche stehe. Ich habe irgendwie nach 6 Jahren Kochen und Wanderjahre in der deutschen Sternengastronomie das Handtuch geworfen, weil diese Diskrepanz zwischen diesen fein gearbeiteten Tellern und dieser testosterongebeutelten Stimmung da in der Küche, die wurde mir irgendwann zu groß und ich habe dann abgebrochen und bin dann glücklicherweise hier nach Hamburg gekommen, Mitte der 90er Jahre, und habe bei Essen und Trinken eine Anstellung gefunden als kochender Redakteur, so nannte sich das damals. Und da habe ich eigentlich auch all das gelernt, was ich heute und seit über 20 Jahren auch freiberuflich tue, nämlich kochen und darüber schreiben.
Und wie wird das in der Kochszene angenommen? Guckt man da so ein bisschen darauf, dass das nicht so ernst genommen wird, weil der ja auch diese Geschichten schreibt? Oder wie reagieren deine Mitköche darauf?
Es ist ganz komisch. Ich bin ja in der Literatur zu Hause und das schon sehr viel länger als im Kochbuch, witzigerweise. Das wissen die wenigsten. Aber tatsächlich, beide Bubbles sind immer etwas aufgeregt, wenn ich das jeweils andere bediene. Also die Menschen, die mich von den Kochbüchern kennen, die sagen bei jedem literarischen Buch, das von mir erscheint, hä, der schreibt auch? Und die Menschen, die mich aus der Literatur und aus dem Schreiben kennen, sagen immer, du machst auch Kochbücher, was denn so? Also das ist sehr lustig und dann gibt es eine kleine Schnittmenge, die beides mag und gerne mitgeht.
Kochst du eigentlich nach Kochbüchern oder machst du das so wie Jazz? Also improvisierst du und hast das ohnehin alles in deinem Kopf?
Ja, also als gelernter Koch bin ich das Improvisieren gewöhnt. Ich lasse mich aber wahnsinnig gerne von den Büchern der Kolleginnen und Kollegen inspirieren. Ich gucke auch gerne online, ich gucke im Netz, ich gucke in ausländischen Tageszeitungen, alles, was ich kriegen kann. Ich lese permanent über mein Lieblingsthema und da kommen mir dann auch die besten Ideen für meine Abwandlungen, für meine neuen Rezepte und Geschichten.
Du liest dann so Rezepte wie so ein Musiker, ein Dirigent, eine Partitur und sagst, ah, diese Zutat, das Mehl da und in dieser, ja, also du hast dann so ein sinnliches Erleben im Kopf, wenn du es liest.
Ja, ich finde deinen Vergleich mit der Musik auch schon beim Jazz, dachte ich, genau das ist es. Das finde ich sehr schön. Genau so ist es.
Das darf man also beim Nachkochen auch. Also du bist ja wirklich, das ist sehr erfreulich, du bist sehr exakt. Ich erinnere mich an ein Wilhelm Busch-Gedicht, da stand dann einfach nur Milch oder Eier und dann steht man und denkt, ja, was mache ich denn jetzt damit? Man darf dann aber auch gerne variieren. Wenn ich jetzt die Kichererbsen lieber ohne Fleisch sowieso, aber lieber noch ein bisschen Zimt oder etwas da reintun will, dann soll man das einfach tun oder
Selbstverständlich, Kochen ist Freiheit, das ist mir ganz wichtig. Und das ist eigentlich seit 20 Jahren meine Botschaft, auch in meinen Kochbüchern. Ich sage immer, Leute, kocht doch, was ihr wollt. Das war übrigens mal der Titel eines Kochbuches, das ich meinem Verlag vorgeschlagen habe. Die haben es nicht genommen, bin ich bis heute traurig. Das war nämlich ein Buch, das sich auch mit der Variation beschäftigt hat. Und seitdem findet ihr in all meinen Büchern immer Anleitungen für, was kann ich noch machen, was kann ich anders machen, wie geht eine andere Würze. Also ich nehme euch an die Hand, es gelingt, aber ich gebe euch auch immer die allergrößte Freiheit, kocht doch, was ihr wollt.
Literatur sinnlich erleben, dass es um nichts anderes geht, ist an unserem Podcast Eat, Read, Sleep. Und in deinem Buch, in deinen Geschichten machen wir auch eine Weltreise. Wir gehen ins spanische Terrain, es geht nach Japan. Hast du das alles erlebt oder hast du dir diese Reisen auch nur gastronomisch erkocht sozusagen?
Ja, also ich habe alles erlebt und tatsächlich alle Destinationen, die in diesen Büchern sind, sind Destinationen, die unmittelbar mit mir, meinem Leben und eventuell sogar mit meiner Biografie, wie im Fall von Japan, zu tun haben. Das ist mir wichtig. Ich sage immer, Literatur ist schlau lügen. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, dann muss die so gut sein in ihren Basics und in der Stimmung. Und das, glaube ich, kann zumindest ich erreiche das nur, wenn ich da war, wenn ich das intensiv gelebt habe, wenn ich vor Ort was gespürt habe.
Und die Stimmungen sind ja bei dir doch eher warmherzige Stimmungen. Also man trifft auf Menschen, gerade die Geschichte von Senora Dolores, die verwirrte ältere Dame, die dann von diesem Paar so freundlich aufgenommen wird, da geht einem ja doch das Herz auf am Ende. Ist das bewusst oder könntest du sagen, ich könnte auch ein Krimi-Kochbuch schreiben oder ein Thriller-Horror-Kochbuch oder anderes?
Also ganz besonders in diesem Fall und für diesen Band war es mir wahnsinnig wichtig, ein sehr freundliches und zugängliches Buch zu schreiben. Man muss ja dabei nicht langweilen, aber ich hatte mal Lust, dass niemand zu Fall kommt und dass es einfach eine Sache ist, die das Herz erfreut. Wir leben in so schwierigen Zeiten und ich stelle mir vor, mit diesem Buch, wenn du abends nach einem Tag nach Hause kommst, ist vielleicht doch noch Zeit, im Bett diese eine Geschichte zu lesen und dann irgendwie den Tag mit was zu beschließen, was einen irgendwie positiv oder freundlich oder manchmal auch melancholisch bis heiter erfüllt hat.
Die Senora Dolores erlebt ja genauso wie Goyo eine Art Madeleine, Marcel Proust-Moment. Ja. Sie isst diesen Eintopf und die Erinnerungen kommen. Hast du auch so ein Essen, was bei dir sofort Kindheitserinnerungen oder so einen Fluss an Erinnerungen auslöst?
Ganz viele sogar, weil auch meine Großeltern, die Großmütter waren begeisterte Köchinnen. Die eine saß in Flensburg, die andere saß in Fulda. Ich bin im Schwäbischen aufgewachsen. Ihr könnt euch vorstellen, meine Kindheit schmeckte nach ganz unterschiedlichen, vielen Regionen. Und ich möchte eine Sache nennen, die mir bis heute geblieben ist und die ich immer wieder selber mache, ist grüne Soße. Oh. Frankfurter grüne Soße liebe ich auch, über, ne? Alles. Und jetzt bei der Frankfurter Buchmesse habe ich abends eigentlich in jedem Restaurant immer die grüne Soße bestellt. Die gefällt mir deshalb so gut, weil sie zu so vielen Dingen passt. Du kannst sie fein zu einem Tafelspitz servieren. Du kannst sie günstig zu ein paar hartgekochten Eiern mit Pellkartoffeln servieren. Oder, und das ist mir fast das Liebste, in der Spargelsaison, der erste weiße Spargel wird mit Butter zubereitet, der zweite aber dann allerspätestens mit Frankfurter grüner Soße.
Hatten wir tatsächlich auch zu unserem ersten Geburtstag, haben wir bei mir zu Hause gekocht, ne?
Grüne, ja, ich Soße, erinnere mich, genau. Da gibt es ein tolles grüne Soße-Rezept auch bei uns auf den Seiten.
Super.
Wie ist das eigentlich bei Köchen zu Hause in der Küche? Also musst du dann auch immer so ein großes Essen zaubern oder schiebst du dir auch mal eine Tiefkühlpizza in den Ofen, weil du denkst, es soll jetzt einfach nur schnell gehen?
Ich verstehe die Funktion einer Tiefkühlpizza und manchmal ist auch mein Leben so, dass ich das gerne in Anspruch nehme, diese Dienstleistung. Ansonsten aber kann man selbst bei der Pizza schon viel besser machen, indem man einfach einen guten Boden sich holt oder Teig. Viele Pizzerien bieten jetzt Teig und Soße zum Mitnehmen an, dann belegt man sie sich nach Herzen. Dann ist das immer noch irgendwie halb selbst gemacht und schmeckt einfach toll.
Kochen denn in der Familie auch Leute für dich oder so wie Jan? Also Jan ist wirklich also schon ohne Puls wahrscheinlich, setzt er dir ja einfach dein eigenes Rezept vor und machen das auch Leute aus deiner Familie? Oder sagen die, nee, der Chef soll mal kochen?
Meine ganze Familie kocht tatsächlich, also die Geschwister alle, die Mutter auch noch. Jedes Jahr zu Weihnachten, wir gehen ja gerade wieder darauf zu, kommt dieses, wer macht die Gans? Und meine Mutter lässt sich das höchst ungern bis gar nicht aus der Hand nehmen. Jetzt ist das noch erweitert worden um eine Schwiegermutter, die jetzt auch schon bald 20 Jahre ihre Version des Vogels gerne hätte. Und meine Version ist bei beiden Müttern die falsche. So. Und ansonsten im Freundeskreis werde ich durchaus eingeladen. Da gilt wieder die hohe Begeisterungsfähigkeit. Und ich sage immer, auch eine gelungene Pasta ist ein tolles Essen für viele.
Oh ja, und Gans ist ein sehr, sehr kritisches Thema. Das können wir, ich könnte Weihnachten eine Gans machen, Daniel, für einen unserer Folgen.
Ja, der lehnt sich hier immer so aus einer Menge, aus dem Fenster, der Jan irgendwie, da gibt es ja gar nicht. Also okay, ist gekauft.
Ja, ich fände ja bestimmt bei dir irgendwo ein Rezept dafür, für die richtige Gans.
Ja, es gibt ein Gelingans-Rezept, das ist sogar online.
Ah. Gibt es denn das eine Gericht, an dem du dich immer noch mal versuchen wollen würdest? Also sozusagen die Mount Everest der Köche, die man irgendwann mal erreichen will? Oder auf der Suche nach der verlorenen Zeit der Literaturlesenden?
Ja, es gibt so ein paar Dinge, die ich eigentlich noch gerne mal ausprobieren wollte. Und eines davon, es ist wirklich absurd und es ist absurd schwierig, ist ein ganzes Huhn in der Schweinsblase gegart. Diese Blase tanzt dann mit dem Huhn drin auf Brühe und Wasser. Das ist spektakulär und das Huhn soll extrem saftig werden. Und ich esse kaum noch Fleisch, aber Huhn ist mir das Liebste. Und diese spezielle Zubereitung, irgendwann wage ich mich da auch noch mal dran.
Aber wer ist denn da mal drauf gekommen, ein Huhn in der Schweinsblase zu garen? Das ist ja irgendwie auch schräg, oder?
Ja, das ist wirklich, das ist sehr schräg, aber auch sehr lustig. Dazu gibt es auch Filme online, könnt ihr euch mal anschauen, wie das Huhn da tanzt.
Wir drücken die Daumen. Wenn du es schaffst, schreib bitte ein Buch darüber und dann sprechen wir. Danke, dass du da warst und danke, dass du so gnädig mit dem Essen umgegangen
bist. Danke euch für die Einladung und ich freue mich jetzt auf den Topf. Danke.
Ja, Jan, dieses Lob musst du dir natürlich in einen goldenen Rahmen einrahmen, oder?
Ja, das habe ich auch, weil ich presse mir das auf CD oder anderes und spiele es immer wieder ab. Wenn du oder Katharina das nächste Mal sagt, es schmeckt nicht, dann werde ich das abspielen.
Wie war das Wort? Sagenhaft, oder? Nee.
Göttlich.
Göttlich. Göttlich. Ich habe es schon verdrängt, Jan.
Oh. Aber es ist faszinierend, dass Kochbücher, also dieses hier, das ist auch ein tolles Buch, aber da sind ja noch Geschichten drin, dass Kochbücher so einen Reiz auslösen. Mhm. Otto Lengi zum Beispiel füllt die Leishalle hier in Hamburg. Da kommen hunderte Menschen, um einem Koch aus einem normalen Kochbuch vorlesen zu hören. Würdest du da hingehen?
Nein. Also das reicht dann nicht. Zu diesem Buch natürlich, da würde ich zu einer Lesung gehen, weil die Geschichten gut ist, weil das auch, das passiert ja nicht immer, dass sozusagen Rezepte und Literatur so korrespondieren. Und in diesem Fall ist das ja spürbar eine Einheit und es ist ein Flow zwischen Rezept und Literatur. Und das würde ich mir dann, da würde ich mich gerne mal von Stefan Paul bekochen lassen und ihn mir vorlesen lassen. Das wäre ein gelungener Abend. Aber nur einen Koch zu hören. Also dann kann ich ja auch wirklich Tim Mälzer mir im Fernsehen angucken.
Und das hier sind eben kleine Wohlfühlgeschichten, ja, plus Rezept. Die Kichererbsen der Senora Dolores von Stefan Paul, Geschichten vom Kochen, ist bei Mayrisch erschienen, hat 208 Seiten und kostet 24 Euro. Und auch sehr schön gemacht. Guck mal hier, mein Lieblingsding, der Barcode hinten,
der Barcode ist
ein
eine
kleiner
Pfanne.
Schmortopf.
Ein Schmortopf, ja genau. Ach, das ist ja süß. Liebevoll gemacht von Mayrisch, toll.
Apropos liebevoll gemacht, auch unser nächstes Buch ist eines, das man einfach unglaublich gerne in der Hand hält, weil das Cover schon so schön gestaltet ist.
Die All-Time Favorites.
Ich hatte vor einiger Zeit ja von meiner Begeisterung für Claire Keegan im Newsletter geschrieben. Und Claire Keegan hat den Siegfried Lenz Preis bekommen, da durfte ich sie auch treffen. Und wir haben zum Glück festgestellt, ich bin nicht alleine mit der Begeisterung. Nicht nur, weil da 500 Menschen waren, die ein Autogramm haben wollten, sondern auch Samira hat uns geschrieben und hat gesagt, die Begeisterung für Claire Keegan kann ich nur voll unterstützen. Sie hat diesen Preis ja verdient. Ich habe die letzten drei Bücher alle gelesen und bin sehr beeindruckt, wie sie auf wenig Seiten so viel mitteilen kann. Und das zeichnet Claire Keegan wirklich aus. Die Romane sind teilweise 47 Seiten lang, maximal ein bisschen mehr als 100. Zum Beispiel das, was wir für heute ausgesucht haben, Kleine Dinge wie diese, spielt in Irland in der Vorweihnachtszeit 1985. Bill Furlong arbeitet als Kohlenhändler, fährt also durch das Irland, das ländliche Irland und verteilt die Kohlen an die Menschen, die heizen wollen, kommt dabei auch in ein Kloster und in die Magdalenenwäschereien. Das sind Wäschereien, die von irischen Nonnen, katholischen Nonnen betrieben wurden und findet dort in einem Schuppen ein Mädchen, dem es ganz offensichtlich nicht gut geht, das misshandelt wurde und er sieht dieses Mädchen und weiß nicht, was soll er tun. sein christliches Herz sagt, ich soll helfen, sein Verstand sagt, aber was passiert denn dann? Denn die Magdalenenwäschereien, die sind eine Institution hier in dem Ort. Kann man sich dem einfach dagegen stellen? Und er geht weg, er denkt drüber nach und kommt dann zurück, um zu schauen, ist das Mädchen immer noch da? Und es ist immer noch da. Und dieser innere Konflikt, der aufgezeigt wird, auf gerade einmal 112 Seiten, den fand ich unglaublich intensiv nachgezeichnet. Dieses Fragen, was ist eigentlich mit meiner Überzeugung, ich bin ein guter Mensch, und was ist, wenn es dann plötzlich real wird?
Ja, es gelingt dir ganz, es ist genauso, in wenigen Worten Abgründe, moralische Konflikte zu schildern. Und ich bin wirklich beim Lesen, auf diesen 100 Seiten sofort drin in der Szene. Was hätte ich denn getan? Hätte ich aufbegehrt? Hätte ich diesen fiesen Klosterschwestern meine Meinung gegeigt, wenn gleichzeitig mein Job in Gefahr ist? Arbeitslosigkeit ist auch zu spüren. Also einen Job zu haben ist schon wichtig. Und wenn man gegen die Herrinnen der gegen sozusagen die Nonnen, die bösen Nonnen, man muss es, die falschen bösen Nonnen, man kann es nicht hart genug sagen, wenn man gegen die aufbegehrt, dass man dann Gefahr ist, auch selbst arbeitslos zu werden und wirtschaftliche Nachteile zu erzielen. Und diesen Konflikt der Mitläufer, den schildert sie wirklich grandios, das ist kleine Literatur, ganz groß, ganz toll.
Und eben nicht nur der eigene Job, sondern auch die eigenen Kinder. Ja. Also rette ich das Mädchen und gefährde damit möglicherweise die Zukunft meiner Töchter, wenn ich meinen Job verliere. Das ist ein Dilemma, in dem ich zum Glück nicht bin, aber wo ich mich eben auch, man kommt gar nicht drum herum, als sich zu fragen, was würde ich denn tun? Und die Antwort ist manchmal leider nicht ganz so, wie man sie sich selber gerne geben würde, fürchte ich.
Und mein christliches Herz ist da wirklich auch immer geborsten an verschiedenen Stellen, also weil die sind ja so unchristlich sind die Zeiten da gewesen in Irland, das ist unglaublich. Also wirklich im Namen der Kirche und alles Guten, für was das Christentum stehen will, solche Bosheiten und so eine Überheblichkeiten und solche eine Arroganz der Macht, wird einem ja speiübel.
Also für alle, die nicht so viel Zeit zum Lesen haben und trotzdem was ganz Intensives lesen möchten, lest die Bücher von Claire Keegan, zum Beispiel Kleine Dinge wie diese, Deutsch von Hans-Christian Oeser, im Steidel Verlag erschienen, nur 112 Seiten, 20 Euro.
Obwohl, dann Katharina würde jetzt aufbegehren mit einem Zeigefinger in die Luft gereckt und sagen, Moment, also das Preis-Leistungs-Verhältnis, da müssen wir nochmal drüber reden, oder?
Das müssen wir, wobei die Bücher wirklich sehr, sehr schön gemacht sind. Also sie haben schon einen sehr liebevoll gestalteten Einband. Aber klar, also 112 Seiten für 20 Euro, das kriege ich jetzt auch nicht ausgerechnet. Da kriegt man auch bestimmt 1000-Seiten-Wälz dafür. Clemens Meyer wird nicht viel mehr kosten. Ja. Aber ich behaupte mal, auf diesen 112 Seiten ist mehr drin.
Oh, steile These. Was denkt ihr? Habt ihr beide Bücher gelesen? Schreibt uns an eatreadsleep@ndr.de. Alles bitte an Jan adressieren.
Apropos Schreiben, jawohl.
Also viele von euch haben uns geschrieben, denn es geht um eine Challenge, die Gedicht-Challenge. Wir hatten ja so ein Rilke, ich hatte ein Rilke-Gedicht zitiert und haben gesagt, Mensch, Jan hatte die grandiose Idee, wir lernen mal ein höchstens vierstrophiges Gedicht bis Weihnachten auswendig und es wird ernst. Viele von euch haben uns schon Gedichte geschrieben und wir sammeln die gerade und entscheiden uns. Und zur Folge am Nikolaus, die am 6. Dezember veröffentlicht wird, werden wir uns im Blick auch auf Weihnachtsgedichte und Gedichte in der Advents- und Weihnachtszeit dieses Themas noch einmal annehmen.
Unbedingt, da müssen wir auch noch mal deutlich machen, was eigentlich vier Strophen bedeutet. Da haben einige von euch doch ihrer Fantasie freien Lauf gelassen, was das alles sein
wir könnte. Dachten so an Weihnachtsmausstrophen, also so kurz, knackig, AB, sowas, aber hier nicht.
Nein, aber es sind viele, viele spannende Sachen dabei, von Ernst Jandl, Schützengrimm beispielsweise, ja. Das ist jetzt nicht so weihnachtlich, aber das zu sprechen. Mal gucken, wir üben und gucken, womit wir am besten klarkommen. Und das hört ihr dann an Nikolaus.
Völker, hört die Signale, denn wir kommen zum Finale.
Das Quiz.
Ich fange an. Jan, das älteste Kochbuch der Welt ist 3500 Jahre alt. Was ist das Besondere an diesem Kochbuch? Es hat ausschließlich vegetarische Gerichte. In einem Rezept wird eine heute ausgestorbene Vogelart verarbeitet und liefert Biologen deshalb einen Beweis für deren Existenz. Oder ein Rezept daraus, aus diesem uralten Kochbuch, findet sich noch bis heute in allen traditionellen kantonesischen Restaurants.
Ui, 3500 Jahre. Das muss dann ja eher nicht chinesisch, sondern, oh Gott, jetzt kommen meine Geschichtsabgründe, sumerisch sein. Mhm. Also würde ich mal das Kantonesische ausschließen. Ich glaube, die chinesische Kultur, oder ist sie doch so alt? Ich glaube nicht. Und ich finde das mit dem Vogel am spannendsten. Ich glaube, das würde ich nehmen.
Es ist wirklich am spannendsten, das stimmt aber leider nicht. Es ist wirklich ganz banal. Es ist ein vegetarisches Gericht, denn das älteste Kochbuch kommt wohl aus dem Orient. Das früheste bekannte indische Kochbuch ist das Vasavarayam. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das im alten Sanskrit abgefasst ist und bis zu 3500 Jahre alt sein könnte. Und das hatte ausschließlich vegetarische Gerichte.
Ja, sagt dir auch schon der Name. Sagst du ihn nochmal?
Also, Vasavarayam.
Ich habe auch eine Kochbuchfrage, komischerweise. In Hamburg wird Jahr für Jahr der Deutsche Kochbuchpreis vergeben.
Ach.
Welcher bekannte Koch wurde in diesem Jahr ausgezeichnet? War das Tim Melzer? War das Jamie Oliver? Oder war das Köchin Donna Leon?
Ach, interessant. Also auf Donna Leon wäre ich ja nicht gekommen. Und das ist ja so abwegig letztlich, dass sie, hat die Rezepte in ihren Büchern?
Wir haben mal Erbsenrisotto gemacht.
Ja, also Tim Melzer, was war das? Und Jamie Oliver? Der Deutsche Kochbuchpreis.
Der Deutsche Kochbuchpreis wurde vergeben.
Tim Melzer. Ich würde jetzt einfach mal Donna Leon sagen, weil das irgendwie so weit weg ist und so überraschend, dass man sich das gar nicht ausdenken kann.
Ich sehe ein Muster hier. Es ist die spannendste Antwort, aber sie ist leider nicht richtig. Den Preis bekam tatsächlich Jamie Oliver in der Kategorie einfache Alltagsküche. Es gab auch Kategorien für dich, ein Backbuch, deutsche Küche, Brot und den Publikumspreis hat die Brotbibel gewonnen. Die schenke ich dir vielleicht mal, das klingt ja irgendwie passend.
Jamie Oliver habe ich auch tatsächlich mal ein Rezept mal gemacht und zwar ein Zucchini-Brot, aber ich habe dann glaube ich, da stand irgendwie auch so eine Mengenangabe, so 3 Zucchini und ich hatte so Unterarm große Zucchini. Ich habe wirklich, also die musste man so raspeln. Da lief wirklich ein riesengroßer Berg und das ging alles gar nicht in dieses Brot rein. Das war keine schöne Erfahrung. Allen Menschen, die Kochbücher schreiben, geht behutsamer mit den Vorkenntnissen eurer Leserinnen und Leser um.
Ja, und bitte auch nicht sowas wie eine Prise oder ein Quäntchen, sondern vielleicht 500 Gramm.
Ja, also ich glaube, eine Prise sind nicht 500 Gramm. Apropos, der erste Promi-Koch der Geschichte war Maestro Martino de Rossi im 15. Jahrhundert in Italien. Wie machte er klar, in Sachen Dosis, wie lange Dinge gekocht werden sollten? A. Er benutzte einen Vorgänger der Eieruhr aus der Erfinderwerkstatt Leonardo da Vincis. Er nannte die Dauer eines Gebets, also diese Nudeln 4 Vaterunser lang in heißes Wasser. Oder er tat es mit Hilfe von ganz dünnen Küchenkerzen, also die Minuten genau abbrannten.
Also die spannendste Antwort ist die mit der Eieruhr von Leonardo da Vinci. Das mit dem Vaterunser, das ist spannend, das ist ja in der Corona-Zeit wiedergekommen. Ne? Hände waschen und 3-mal Happy Birthday singen als Zeiteinheit. Wobei man Happy Birthday auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten singen kann. Also das ist wahrscheinlich auch Vater Unser kann man ja, wenn man irgendwo in einer unbequem katholischen Kirche kniet, sagt man es wahrscheinlich schneller, als wenn man es in einer protestantischen Gemütlichkeit vor sich hin sagt. Also
protestantische Gemütlichkeit, das habe ich auch noch nie gehört.
Das kann jetzt ja auch nicht wirklich eine gültige Zeitangabe sein. Und die Kerzen, Brennkerzen wirklich auch immer so schnell gleich. Ich glaube, es war die Eieruhr. Obwohl, die hat ja nicht jeder. Was nützt mir das denn als florentinische Hausfrau, wenn da steht, nutzen Sie eine Eieruhr? Und ich habe
die Frage,
die gar
ob dieser Promi-Koch, der hat denn, glaube ich, der hat ja für Kardinäle gekocht und so und für den Vatikan, der wird ja jetzt für Hertha Piepenbrink irgendwie ein Kochbuch gemacht haben, sondern irgendwie auch, das war eher so für die Küche der Medicis gedacht, denke ich mal.
Ach, und die hatten alle so eine Eieruhr?
Weiß ich ja nicht.
Ja, dann sage ich doch mal Eieruhr.
Na, es war das Vaterunser. Ja. 4 Vaterunser für die Pasta. Und tatsächlich, das wusste ich auch nicht, dieser Promi-Koch, der Maestro Martino de Rossi, der hat sozusagen die italienische Küche bis heute, von heute geprägt. Dieses Pasta-basierte und so. Aha. Und ich meine, so ein Ei muss man ja ein paar Minuten länger, also da müsste man schon das halbe Neue Testament wahrscheinlich durchbeten und vorlesen, bevor das Ei hart ist. Aber so Pasta, das geht ja relativ zackig, ne? Also so frischen Teig in heißes Wasser, da reichen ja 4 Vaterunser und fertig ist die Laube.
So eine Lammkeule, lesen Sie 3-mal Exodus. Ich habe ein Litti-Klick noch mitgebracht als letzte Frage. Es ist ein Mann. Einer der bekanntesten Schriftsteller Frankreichs. Er schrieb unter anderem ein Wörterbuch der Kochkünste.
Es klingt, als ob ich es wüsste.
Besonders berühmt ist er für seine Salate. Sein Rezept für Kartoffelsalat schaffte es in das Kochbuch eines sehr berühmten amerikanischen Fernsehkochs.
Ah, das heißt, er ist einer so aus dem 20. Jahrhundert.
Er lebte nicht im 20. Jahrhundert. Er schrieb aber auch Romane, historische Romane, für die er eigentlich viel bekannter ist. Unter anderem Der Graf von Monte Cristo und die Drei Musketiere.
Das ist doch Victor Hugo, ne?
Nee.
Nein.
Der andere.
Alexander Dumas.
Genau.
Ja.
Alexander Dumas. Und der war offenbar ein ganz begeisterter Koch und dieses Kartoffelsalatrezept.
Der andere.
Aber du wusstest sofort, wie ich meinte. Ja. Dieses Kartoffelsalatrezept hat James Beard, das muss so einer der Pioniere der amerikanischen Fernsehkochshows gewesen sein, tatsächlich in seinem großen Kochbuch mitgebracht. Und es gibt viele, viele Rezepte, die Dumas auch veröffentlicht hat. Also der heimliche Kochbuchschreiber unter den großen Franzosen.
Unter den großen Franzosen, wunderbar. Ja, da haben wir ja auch noch Material für weitere literarische Vorspeisen.
Sehr schön.
Das erste Gericht, das wir als literarische Vorspeise hatten, war auch, glaube ich, ein Kartoffelsalat aus Paris, nämlich von Hemingway. Das war das erste Gericht, was er von seinem ersten Geld gekauft hat. Ne? Das war damals in Folge 1.
Ja, und vielleicht war es ja sogar der Kartoffelsalat von Alexandre Dumas, wer weiß.
Die Kreise schließen sich.
Bestseller-Challenge, die Auslosung.
Eigentlich würden wir an dieser Stelle auslosen, welches Buch von der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste oder der Bestenliste der unabhängigen Verlage wir für die nächste Folge lesen. Aber, da kommt wieder mal ein Live-Auftritt dazwischen.
Ja, denn wenn ihr diese Folge am Freitag hört, also an dem Tag, wo sie rauskommt, dann sind wir schon fast auf dem Weg nach Ahlfeld ins Faguswerk. Und da werden wir die nächste Folge aufnehmen. Und deswegen haben wir diesmal schon ein bisschen früher in unsere Losbox gegriffen.
Und gezogen haben wir Arno Geiger, die Reise nach Laredo. Arno Geiger, da war was. Bei seinem letzten Buch, Das glückliche Geheimnis, waren wir uns nicht ganz einig.
Nee, so ganz und gar nicht, ich erinnere mich. Aber vielleicht macht dich dieses Buch ja zum Arno Geiger-Fan. Ich mochte es sehr, ich bin gespannt, wie du es findest.
Mal sehen. Aber wenn ihr die Reise nach Laredo schon kennt, dann schreibt uns gern, wie es euch gefallen hat, an eatreadsleep@ndr.de.
Und wenn ihr uns auch live erleben wollt, dann abonniert doch schnell den Eat, Read, Sleep Newsletter, falls ihr das nicht eh schon getan habt.
Und zum Beispiel sind wir am 6. November in der Kulturfabrik Kampnagel beim Krimi-Festival.
Und am 23. November auf der Buchlust in Hannover. Also ich hoffe, wir sehen uns.
So, dann werde ich mal die letzten Kichererbsen hier nochmal verdrücken. Das ist wirklich sehr, sehr lecker geworden.
Du hast die Kartoffeln noch gar nicht gefunden.
Doch, die Kartoffel habe ich schon verdrückt, schweigend sozusagen. Das fand ich jetzt nicht. Also unter Kichererbsen und Hühnerbeinen und Lorbeerblättern, die ich mir zwischen den Zähnen rausfischen musste, fand ich jetzt die Kartoffel nicht so spektakulär.
Ja, okay.
Ja.
Jetzt ist ja auch schon fast Mittag. Jetzt kann man das noch besser. Komm, wir stellen es nochmal in die Mikrowelle und machen es nochmal heiß.
Eat, Read, Sleep.
Und wie immer haben wir an dieser Stelle noch einen Podcast-Tipp für euch.
Schreiben und Schreddern, und zwar schon Staffel 2. Ein Podcast mit Marc-Uwe Kling, den hatten wir auch schon hier in Folge 100. Der Autor der Känguru-Geschichten und der Neinhorn-Bilderbücher.
Marc-Uwe Kling ist einer der erfolgreichsten Autoren Deutschlands. Und das nicht nur mit Känguru-Geschichten und den Neinhorn-Bilderbüchern, sondern jetzt auch mit seinem Podcast Schreiben und Schreddern. Die ersten 6 Folgen, die stürmten sofort die Podcast-Charts. Und jetzt gibt es eben eine zweite Staffel.
Und in diesem Podcast gibt es garantiert keine Fragen zu Heimat, Hobbys oder Haustieren, sondern es geht um den kreativen Prozess. Gastgeber Marc-Uwe Kling hat sich hochkarätige Zeugen eingeladen und fragt sie, wie sie beim Schreiben entscheiden, was bleiben soll und was geschreddert wird.
Diskutiert wird immer am Beispiel, das heißt zwischendrin gibt es in jeder Folge lustige Lieder, Comedy oder Auszüge aus Romanen. Es geht um Timing, es geht um Twists, um Perspektiven und Punchlines, die finale Fassung und um den berühmten Flow.
Das sind unterhaltsame Unterhaltungen über Arbeiten und Fertigsein aufgenommen vor Publikum.
Die zweite Staffel Schreiben und Schreddern gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.